Und in dieses Vakuum sind die Bösen gekrochen. Nämlich die, die auf Hass, Hetze, auf Sündenböcke setzen. Und die haben im Prinzip das Arschloch in uns geweckt.
Und dann kommt erschwerend dazu, dass meine Partei bereits am Holocaust-Gedenktag letzten Jahres die Brandmauer eingerissen hat.
Also hier fordert jemand die Auslöschung vom Libanon.
Der muss in aller Deutlichkeit natürlich auch verurteilt werden. Das ist schändlich und beschämend. Als jemand, der gehofft hat, dass der Hauptfinanzier und der Hauptorganisator von Terror in der Welt, Iran, dass dieses Regime beseitigt wird, bin ich schier fassungslos über die stupide Strategielosigkeit, die offenkundig im Weißen Haus und in der Trump-Administration vorherrscht.
Ich hielte es sogar aus Sicht der AfD für sinnvoll, ein Überprüfungsverfahren zu machen, dass sie sich nämlich von diesen Kräften, die diese Partei usurpiert haben, Rechtsextremisten, Faschisten, welche die Sprachrohr und Handlanger Russlands sind, gegen Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung, die ein geklittertes Geschichtsbild haben, dass sie sich von denen befreien.
Meine Gäste heute bei Berlin Sandmann sind Roderich Kiesewetter, CDU-Verteidigungs- und Außenpolitiker. 27 Jahre lang war er Soldat, unter anderem in diesen Dienstgraden und an diesen Orten. Er war Batteriechef in Sondershausen, Thüringen, Adjutant des Befehlshabers im Wehrbereichskommando 3 in Düsseldorf, Offizier im Generalstabsdienst, Oberstleutnant und Kommandeur des Raketenartilleriebataillon 52 in Hermeskeil. Im NATO-Hauptquartier in Mons war er auch, sowie beim Kommando Operative Führung Eingreifkräfte in Ulm. All das, um zu sagen, der Mann hat Ahnung. Seit 2009 sitzt Roderich Kiesewetter im Deutschen Bundestag. Dort hat er sich profiliert als Experte für Bundeswehr, Verteidigung, Außenpolitik. Er hat eine glasklare Haltung zur Ukraine und auch zu vielen anderen Themen. Und das hat ihm nicht immer nur Freunde gemacht. Dazu hat er mal diesen Satz gesagt, das ist der Preis, wenn man eine Haltung hat. Schön, dass Sie da sind, Herr Kiesewetter.
Danke für die Einladung.
Ja, der eine war 27 Jahre lang im Soldat. Der zweite Gast heute, Michael Roth, der saß fast 27 Jahre lang im Deutschen Bundestag, nämlich für die SPD von 1998 bis 2025. Er war 8 Jahre davon Staatsminister für Europa und auch über 3 Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Auch Michael Roth war einer derjenigen, der sich sehr früh für eine klare Unterstützung für die Ukraine ausgesprochen hat. Als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses fuhr er zusammen, damals mit Anton Hofreiter von den Grünen und mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, in die Ukraine. Und er war damit einer der Ersten, der am Anfang dieses Krieges gleich in das Land gefahren ist. Und zu einem anderen Thema, das wir heute auch besprechen werden, da sagt er einen sehr aktuellen und interessanten Satz. Die Brandmauer zur AfD, sie hält nur, wenn dahinter eine Koalition steht, die wirklich professionell regieren kann und will. Wer sich permanent im Alltag zerstreitet, der baut diese Brandmauer von innen ab. Herzlich willkommen, Michael Roth.
Dankeschön.
Sie merken es und ihr merkt es, es gibt einiges zu besprechen heute und damit herzlich willkommen auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu der 5. Folge von Berlin Sandmann. Let's go. Wir zeichnen auf an einem historischen Tag. Es sind nämlich 10 Jahre vergangen, seitdem die Briten sich dazu entschieden haben, aus der Europäischen Union auszutreten. Sie wollten kein Teil mehr der EU sein. Heute auf den Tag genau fand dieses denkwürdige Referendum statt, vor 10 Jahren. Und ich kann mich gut an diesen Tag erinnern, denn ich war damals ein junger Reporter, Volontär, damals bei der Bild-Zeitung, durfte aus London berichten. Die Woche begann relativ unspektakulär und endete dann ziemlich historisch. Einige dieser Bilder blenden wir jetzt ein. Ich war damals unterwegs mit einem tollen Fotografen, Daniel Biskup, von dem stammen diese Fotos. Es gab die Remainers, es gab die Brexiteers, es gab Liebe für die EU und es gab auch ziemlich viel Verachtung für die EU. Und am Ende gewann knapp die Seite, die raus wollte aus der Europäischen Union, unter anderem mit diesem Mann, den wir auch einmal gleich zeigen für die Zuschauer, nämlich Boris Johnson. der dann Premierminister wurde, allerdings nur kurz. Und mit kurzen Premierministerphasen, da kennen sich die Briten mittlerweile gut aus. Ich will es nochmal kurz hier vorlesen. 6 sind gekommen und gegangen. Am Anfang dieser Woche hat es den nächsten getroffen. Keir Starmer ist zurückgetreten. Es wird einen neuen geben. Nigel Farage wird es noch nicht sein, aber zumindest der Druck von rechts außen, der besteht auch in Großbritannien ziemlich deutlich. Es gibt eine Konstante, nämlich Larry the Cat, die Katze, die im Sitz des Premierministers ihr Zuhause hat. Sie hat auch 6 Premierminister kommen und gehen sehen. Auch die Katze blenden wir einmal ein. Deswegen jetzt der Satz, zumindest schnurrt doch noch irgendwas in der Downing Street. Allerdings vielleicht nicht die Politik. Herr Roth, Sie waren damals schon Staatsminister für Europa 2016. War das für Sie damals auch ein Schock, als die Briten wirklich gesagt haben, wir gehen raus?
Ich war nicht so schockiert wie andere. Ich kann mich noch gut erinnern, das war die einzige Sitzung des sogenannten Allgemeinen Ministerrates, also des Rates der Oberministerinnen und Minister, wo nicht nur ich für die Bundesregierung dabei war, sondern auch Frank-Walter Steinmeier. Der war damals als Außenminister bestürzter. Ich kann mich noch erinnern, die Schweden, die Polen, die Balten, die waren wirklich aufgelöst, weil ihnen ihr wichtigster Partner in der EU abhanden gekommen war. Ich war eher bei aller Traurigkeit auf dem Punkt oder auf dem Standpunkt, ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Aber es war die schrecklichste Zeit als Oberminister, weil dann bei uns in unserer Ratsformation der Brexit verhandelt wurde. Und das war furchtbar.
Mühsame Zeit. Wer hat eigentlich mehr gelitten? Die Briten unter dem Austritt oder die Europäische Union?
Bei den Verhandlungen haben wir mehr gelitten.
Okay.
Ich galt ja als Falke.
Ja.
Harter Hund, okay. Aus guten Gründen. Ich glaube,
also eins wollten, haben wir erreicht. Sie wollten, dass die Europäer, die EU da ihre Linie klar vertritt und
selbstverständlich. Raus ist raus. Ja. Und es muss auch deutlich werden, dass wir keine Rosinenpickerei zulassen. Mhm. Und am Ende ist inzwischen ja auch vielen Britinnen und Briten klar, das ist das war kein Nullsummenspiel, das ist schrecklich für uns, aber es ist vor allem auch schrecklich, nicht nur wirtschaftlich gesehen, für Großbritannien. Und insofern haben wir in einem Falle Ruhe. Ich kenne jedenfalls keine relevante politische Kraft mehr in der Europäischen Union, die wirklich für einen Austritt aus der EU
wirbt. Ja, also wirbt. Ungarn hat sich ja jetzt auch neu entschieden in ihrer Politik.
Einen ja gut, der Orban hat ja vieles gemacht, aber aus den Austritt aus der EU hat er so nicht gefordert, weil er natürlich auch weiß, was das bedeutet, vor allem hier das Geld. Wir haben Orban ja auch finanziell groß werden lassen. Und davon hat er natürlich auch profitiert. Und das war ja ein EU-Geld, unser Geld, europäisches Geld.
Mit Blick auf die Briten, Herr Kiesewetter, also es stimmt ja schon, die Briten sind eine Atommacht. Das heißt, war das ein Nachteil dann auch für die Europäische Union, dass wir so einen Partner verlieren? Oder ist das dann abgedeckt letztlich über die NATO? Und da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Das ist ganz spannend. Ich war bis 2009 ja als Oberst im NATO-Hauptquartier SHAPE. Und der Stellvertreter des NATO-Oberbefehlshabers war ein britischer General, den nannte sich dieser Kerr, Deputy-Oberbefehlshaber. Und in seinem Büro war eine Britin in Uniform, die unbedingt Politikerin werden wollte und Großbritannien aus der EU führen. Das war im Jahr 2008 und sie hat dann ihren Dienst quittiert, um sich in den Dienst der Brexiteers zu stellen. Und damals gab es schon bei uns im Büro in enger Zusammenarbeit, es war ein deutscher Viersterner und ein Amerikaner und ein Brite, gab es damals schon die Debatte, was ist denn 2008, wenn die Briten rausgehen, was bedeutet das für EU-Operationen, weil ja der Stellvertreter des Oberbefehlshabers der NATO auch EU-Operationen führen soll. Das war das Berlin-Plus-Abkommen, das Michael auch aus eigener Anschauung kennt. Und da war uns sehr klar, Riesenfehler. Das Nukleare, da muss ich sagen, sind die Briten ja sehr abhängig von den USA. Mhm. Sie haben da auch, was ihre U-Boote angeht und auch sonst, nicht die modernsten Fähigkeiten. Aber es ist etwas anderes. Es ist die britische Navy, es sind die britischen Nachrichtendienste, die jetzt nicht mehr so zur Verfügung stehen. Und für uns Deutsche ist ein pragmatischer Partner verloren gegangen, der gegen Bürokratie gekämpft hat, der einen pragmatischen Umgang auch in der Zusammenarbeit EU-NATO verfolgt hat. Und die sind weggefallen und dadurch sind wir jetzt doch mehr in Abhängigkeit, weil wir Deutschen uns ja eher orientieren und nicht selber Orientierung geben, sind wir doch sehr in Abhängigkeit eines sehr kartesianischen Frankreichs und eines irrlichternden Amerikas, sodass wir wirklich schauen müssen, dass andere Länder in Europa versuchen, sich mit Großbritannien kurz zu schließen. Ich spreche von den Baltics, den Nordics und Polen. Also ich glaube, wir sollten das sehr genau beobachten. Es ist weniger die nukleare Frage, sondern wie wir Europäer uns neu organisieren, dass irgendwann die Amerikaner sagen, wir vielleicht doch klüger mit Europa zusammenzuarbeiten und die EU so pragmatisch neu organisieren, dass die Briten, ich sag mal, von sich aus zurückstreben.
Ja, das wäre ein Traumszenario. Wie haben Sie denn Keir Starmer jetzt erlebt? Ich meine, ihm wurde ja jetzt oft vorgeworfen, er ist so ein Premierminister, der wenig Entscheidungen trifft, der sich nicht wirklich traut. Aber von zum Beispiel Zelensky kam eigentlich ein ziemlich positiver Satz. Der hat gesagt, hier in der Ukraine, da schätzen wir die Briten zutiefst. Und jedes Treffen und jedes Gespräch mit Keir Starmer war stets mit Inhalt und echtem Gehalt erfüllt. Also war Starmer besser als sein Ruf?
Absolut. Ja. Und ich will noch etwas hinzufügen. Starmer war jetzt nicht der Medienstar, sondern war jemand, der inhaltlich sachliche Arbeit gemacht hat. Vielleicht eine Spur zu trocken, vielleicht auch zu dröge wirkend. Aber er hat eines gemacht, was ich mir seinerzeit von Kanzler Scholz stärker gewünscht hätte und auch heute vom Bundeskanzler Merz stärker wünsche, dass er sich sehr klar quasi in Nachfolge von Boris Johnson, einer schillernden Persönlichkeit, in den Dienst der Unterstützung der Ukraine gestellt hat, weil er weiß, dass Europa ohne eine Ukraine noch verletzlicher ist. Und da hat Starmer sich wirklich Meriten erworben, weil er nicht geschaut hat, kommt es an, wie gefällt es. Aber für die Medien war er natürlich langweilig. Und das ist heute eine Riesengefahr, dass Politiktypen oder Politikertypen gesucht werden, die in den Medien unbedingt ankommen. Und das stärkt schon mehr so die Office-Seeker und die Office-Seeker und die Vote-Seeker, die Populisten. Und eben nicht die, die, ich sag mal, wie er, ihre Arbeit machen. Und das ist schon, prallen auch Politiktypen aufeinander. Ja. Und wir müssen uns schon auch fragen, auch im Umgang mit Medien, dass eine Bevölkerung vielleicht manchmal besser fährt, wenn sie etwas trockenere Typen hat als schillernde Persönlichkeiten.
Das ist ein interessanter Punkt, haben wir auch in unserer ersten Sendung mit Kevin Kühnert besprochen, der etwas Ähnliches im Übrigen sagte. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, würde ich gerne meine beiden Gäste noch mal etwas besser vorstellen. Ihr kennt das aus den vergangenen Sendungen. Wir schauen immer bei Instagram ganz kurz mal rein, was unsere Gäste so gesagt haben, was manchmal auch über unsere Gäste gesagt wird. Und wir fangen an mit Roderich Kiesewetter. Bitte das Video abspielen.
Staatsräson bedeutet, dass unsere Sicherheit und Israels Sicherheit vergleichbar sind. Das bedeutet auch, dass wir Israel Angebote gemacht haben und Israel bei Bedarf darauf zurückkommen wird. Ja, das bedeutet auch, dass wir bereit sind, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen.
Aber die EU-Mitgliedschaft, Sie wissen das doch selber, hat den Artikel 42.7.
Zu Recht.
Beistandsverpflichtung.
Das ist genau die Sicherheitsgarantie.
Aber das ist genau der Punkt. Ja, aus ukrainischer Sicht. Sie
aus
werden.
Aus unserer Sicht.
Nein, aus doch, ukrainischer
aus
Sicht.
Aus unserer Sicht.
Na, das
Wir müssen unserer Bevölkerung sagen, pass mal auf, raus aus dem Euro, raus aus der EU, raus aus der NATO, bedeutet Angst unserer Nachbarn. Die sagen, kommt der alte Albtraum wieder? Muss Polen sich Sorgen machen über sein Gelände? Haben die baltischen Staaten noch eine Chance gegenüber Russland, wenn sich die Länder dazwischen wieder orientieren müssen, weil Deutschland rausfällt?
Ja, ein paar klare Sätze von Roderich Kiesewetter zu außenpolitischen Themen. Wir würden gleich auch das nächste Video abspielen, nämlich das von Michael Roth. Und hören da jetzt gleich mal rein. Vielen Dank.
Brauchen wir wirklich eine Brandmauer zur AfD? Oder ist die Brandmauer nicht so ein bisschen das Feigenblatt der deutschen Demokratie? Dass das klar ist, ich bin für eine Brandmauer gegenüber der AfD. Keine Zusammenarbeit, keine Mehrheiten mit ihr, das ist für mich nicht verhandelbar.
Hallo ihr Lieben, vor 5 Monaten bin ich raus. Raus aus dem Bundestag, raus aus den SPD-Gremien, raus aus der Politik. Leicht gefallen ist mir das nach fast 27 Jahren Berufspolitik nicht.
Die Lage ist und bleibt beschissen, um es mal sehr deutlich zu sagen. Vor allem bleibt sie dramatisch schlecht für die Menschen in der Ukraine.
Ja, ihr merkt es schon, meine beiden Gäste sind sich bei einigen Themen, vielleicht sogar bei vielen Themen, einig. Aber wir wollen es trotzdem versuchen, in dieser Sendung vielleicht ein paar Unterschiede herauszuarbeiten. Mal schauen, ob uns das gelingt. Und eines der Themen, das Michael Roth am Anfang des Videos angesprochen hat, nämlich die Brandmauer zur AfD, darüber sprechen wir am Ende der Sendung. Ein, glaube ich, auch spannendes Thema, was mehr sicherheitspolitische Relevanz hat, als der ein oder andere vielleicht glaubt. Ja, zunächst einmal Außenpolitik Deutschland. Wie blicken meine beiden Gäste auf die Außenpolitik unseres Landes? Ich wage mal eine These und hoffe, dass Sie mir beide vielleicht da auch widersprechen. Ich sage, bis zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, da musste Deutschland eigentlich gar keine wirkliche Außenpolitik betreiben. Unsere Außenpolitik hat sich über eine starke Wirtschaft, den Export und unsere Autos definiert. Seit ein paar Jahren müssen aber auch wir Deutsche lernen, was es eigentlich bedeutet, neue Verbündete zu suchen, Partner zu suchen. Wir lernen vielleicht auch, dass es dafür kluge Diplomatie braucht und wir nicht immer all das bekommen, was wir eigentlich wollen. Etwas vereinfacht formuliert. Mal schauen, ob Sie gleich zustimmen oder widersprechen. Gehen da meine Gäste mit? Und gibt es eigentlich so etwas wie eine außenpolitische Doktrin Deutschlands? Wenn ja, was ist das eigentlich? Und ja, die erste Frage an Herrn Kiesewetter. Wie sehen Sie es? Was ist eigentlich gerade der außenpolitische Plan Deutschlands? Gibt es den?
Eine total spannende Frage, weil der Bundeskanzler kurz nach Amtsübernahme im Mai letzten Jahres gesagt hat, er setzt auf Kontinuität in der Außenpolitik. Das bedeutet also die Fortsetzung der Politik aus dem Bundeskanzleramt. Das heißt also beispielsweise nicht Taurus, trotzdem die Ukraine unterstützen. Das heißt, sich nicht von Amerika distanzieren, sondern kooperieren. Aber das heißt eben auch, dass wir nicht anerkennen, dass es eine Allianz gibt, die mehr oder weniger im Hintergrund koordiniert, nicht eine formale Vertragsallianz, die internationale regelbasierte Ordnung aushöhlt. Das sieht man sehr deutlich an China, an Russland, Iran und Nordkorea. CRINC nennen das die Kanadier. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Deutschen immer auf Verhandlungen gesetzt haben, was richtig ist, aber nicht Verhandlungen mit Stärke, mit Abschreckung, mit einer entsprechenden strategischen Kultur verbündet haben. Ich will es mal zuspitzen auf den Satz, unser nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus hat uns ein bisschen hervorgehoben, bestimmte Dinge nicht zu machen, wenn dem unsere Nachbarn von Frankreich bis zur Ukraine, die unter Deutschland über Jahrzehnte, manchmal auch über Jahrhunderte gelitten haben, gesagt haben, nie wieder wehrlos. Und ich glaube, deutsche Politik hat dann eine entsprechende Strategie, wenn wir sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, dürfen wir nie wieder wehrlos sein. Und wenn wir Verhandlungen mit Stärke verknüpfen und auch mehr auf unsere Partner achten, nur nicht selber über eigene Stärke und eigene Hybris sprechen, sondern uns in den Dienst eines Scharniers für Europa stellen, dann haben wir eine Strategie, die mehr ist als die nationale Sicherheitsstrategie, eine Ansammlung von wichtigen Themen oder ein nationaler Sicherheitsrat, der eher ein Kabinettsausschuss ist als ein nationaler Sicherheitsrat.
Komme ich gleich darauf zu sprechen, Herr Roth. Ich meine, ich habe es jetzt etwas provokant ausgedrückt, so nach dem Motto Deutschland, uns ging es so gut, wir mussten eigentlich auf der internationalen Bühne eigentlich wenig machen. Ich weiß aber, dass Sie als Europastaatsminister zum Beispiel, als es um den Westbalkan ging, sich ja sehr stark auch eingesetzt haben für eine Außenpolitik, die glaubhaft ist, auch mit Blick auf Beitritte von Ländern in die EU. Also gab es eine Außenpolitik, die uns definiert hat, oder ist es in der Tat so, dass wir jetzt komplett neu darüber nachdenken müssen und wir auch merken, hoppla, da hat sich einiges getan in den letzten 10 Jahren. Einige Länder sind stärker als noch vor 10 Jahren. Wir müssen da auf der internationalen Bühne ein bisschen stärker auftreten auch.
Natürlich hat sich Dramatisches verändert. Die liberale Demokratie steht so unter Druck wie noch nie. Wir dachten eigentlich immer, das ist ein Selbstläufer und irgendwann profitieren fast alle Menschen auf diesem Globus von individueller Freiheit, von Menschenrechten und von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir alle wissen, dem ist nicht so. Der Imperialismus ist zurückgekehrt, auch der Imperialismus, der zum Mittel der Gewalt des Kriegs greift, um seine Interessen knallhart durchzusetzen. Das wollten wir sehr lange nicht erkennen. Wir haben einfach auf das falsche Pferd gesetzt. Wir dachten, dass in einer Zeit dramatischer Veränderungen weiterhin wirtschaftliche Verflechtungen reichen, um die Welt friedlicher und stabiler zu machen. Und
also Handel durch Wandel.
Wandel durch Handel, so, was auch immer. Ja, da ist auch was Gutes dran. Ich meine, ich habe an der Uni Politikwissenschaft studiert, noch viel von der Interdependenztheorie gelernt. Damals wurde uns eingetrichtert als Studentinnen und als Studenten, je verflochtener Länder sind, Gesellschaften, Staaten, desto friedlicher sind sie auch, desto kooperativer. Und wir müssen aber lernen, desto abhängiger sind wir. Wenn wir uns nämlich von autoritären Regimen und Diktaturen wie Russland und China ökonomisch, aber teilweise auch politisch zu stark abhängig machen, dann zahlen wir früher oder später dafür einen hohen Preis. Das Wichtigste scheint mir zu sein, dass man eben für so eine gewachsene Rolle, nicht die wir uns selber zuordnen, sondern die auch Partnerinnen und Partner uns zuordnen, dass wir dabei auch unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen müssen. Und ich meine, wir beide sind ja leidgeprüft. Heute sind Menschen, die sich mit Außenpolitik befassen, gefragt. Aber vor 10 Jahren waren wir noch Nerds. Die haben sich so um randständige Themen gekümmert. Also wenn man in der Union was werden wollte, musste man sich mit Wirtschaftspolitik beschäftigen. Und wenn man in der SPD was werden wollte, hat man sich mit Arbeits- und Sozialpolitik beschäftigt. Aber doch nicht mit internationalen Fragen. Das waren die Ex-Minister, die Has-Beens, die haben das betrieben. Heute ist es glücklicherweise völlig anders. Weil ich glaube, den allermeisten, mit Ausnahme der Populisten, der Nationalisten von rechts und von links, klar ist, wir sind so abhängig wie nur wenige andere Länder von Entwicklungen in unserer Nachbarschaft, in der Welt. Wir können nur dann in Sicherheit und Frieden leben, wenn es auch andernorts friedlich und sicher zugeht. Ja. Und da fehlt uns aber nach wie vor ein gerüttelt Maß an Akzeptanz. Und da stimme ich mit Roderich Kiesewetter nicht so richtig überein. Ich glaube, dass Angela Merkel mit Mutti macht das schon und Olaf Scholz mit einer sehr geschäftsmäßigen Politik auch zu einer emotionalen Entleerung der Politik geführt hat.
Also eine Entemotionalisierung.
Ja. Und in dieses Vakuum sind die Bösen gekrochen, nämlich die, die auf Hass, Hetze, auf Sündenböcke setzen, und die haben im Prinzip das Arschloch in uns geweckt, aber nicht das Gute. Mhm. Ich glaube, dass wir schon auch Politikerinnen und Politiker brauchen, die auch, blödes Wort, in so einem Kirmeszelt oder in so einem Bierzelt Menschen für das Notwendige begeistern können und die auch deutlich machen, nicht den einfachen Weg zu gehen, sondern manchmal auch einen schweren Weg zu gehen, aber er lohnt sich.
Also im Grunde genommen eine positive Geschichte auch zu erzählen, die bei den Menschen irgendwie auch ankommt. Also ja, was ich gerade
erlebe. Pistorius macht das.
Ja, genau. Also ich meine, es ist ja interessant, die drei beliebtesten Politiker in Deutschland sind alle drei Politiker, über die man jeweils sagen würde, der ist kein typischer SPDler, der ist kein typischer Grüner, Cem Özdemir, und der ist kein typischer CDUler, Hendrik Wüst. Alle drei sind aber irgendwie so ein bisschen pragmatisch unterwegs. Ich glaube tatsächlich, dass das belohnt wird.
Genau, weil sie überraschen. Die sind nicht nur pragmatisch, ja, sondern sie reden
sie
nicht
gehen
so
über Parteigrenzen hinweg.
Genau,
genau, ja. Das meine ich eigentlich mit Pragmatismus. Ja. Aber also Sie haben den Nationalen Sicherheitsrat angesprochen. Den gibt es seit ein paar Jahren. Ich musste noch mal googeln. Ich war mir gar nicht mehr sicher. Sorry, genau, den gibt es seit einem Jahr. Die Nationale Sicherheitsstrategie, die gibt es seit 3 Jahren. Da hat man dann auch in der Ampelregierung, gab es dann Unterschiede oder Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf Ressortzuteilung, und SPD und Grüne waren sich da nicht so einig. Was macht der denn, wenn wir jetzt gerade über Bierzeltreden gesprochen haben, in einem Satz, was macht eigentlich der Nationale Sicherheitsrat in Deutschland? Wann tagt der und was entscheidet der?
Wenn alles so läuft, wie es sollte, dann ist der Nationale Sicherheitsrat im Hintergrund und macht mittel- und langfristig Risikobeobachtung.
Aber das ist ja
und nicht Alltagsgeschäft.
Darf eigentlich momentan nicht der Fall
sein. Er ist im Aufbau, sind noch nicht alle Stellen besetzt. Okay. Er tagt regelmäßig, unregelmäßig, aber er tagt. Und es ist gut, dass wir ihn haben. Es hat Jahre gedauert. Und er wird auch daran mitwirken, die nationale Sicherheitsstrategie zu einem, sagen wir mal, Prioritätenprogramm zu machen. Aber die wesentliche Schwäche des Nationalen Sicherheitsrechts ist, dass es ein Kabinettsausschuss ist. Das heißt, er ist ins Alltagsgeschäft eingebunden. Und damit ist eben immer die Verführung da, den Nationalen Sicherheitsrat auch ins Alltagsgeschäft stärker einzubinden. Dabei müssen die Mittel- und Langfristplanung machen, State of the Art of der Wissenschaft einbinden, also wenn ich das so platt sagen darf, und vor allen Dingen auch Empfehlungen geben, die womöglich bei der politisch verantwortlichen Leitung Widerspruch hervorrufen. Mhm. Aber sie müssen unbequemen Ratschlag geben.
Darf ich mal ein Beispiel nennen als Frage, was vielleicht so ein konkreter Ratschlag sein könnte? Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit einem ukrainischen Energieexperten, einer der führenden Energie- und Infrastrukturexperten in der Ukraine, Oleksandr Radchenko, der im Übrigen auch Drohnenpilot ist, wie viele in der Ukraine. Und er sagte diesen Satz: Ich weiß, dass man mit einem Team 5 Drohnen, die man ganz einfach bei Amazon kaufen kann, und etwas Sprengstoff innerhalb eines Tages einen Stromausfall verursachen kann, von dem 2/3 Deutschlands betroffen werden. Sind das Themen, ja, die dort besprochen werden? Und werden die in Deutschland aber genug besprochen? Passiert da was?
Also wir haben jetzt endlich ein Dachgesetz für kritische Infrastrukturen. Bei weitem nicht ausreichend, weil unterfinanziert. Uns fehlt ein Bevölkerungsschutzprogramm. Uns fehlt auch bei dieser leidigen Wehrpflichtdebatte oder Wehrdienstdebatte eine Debatte über einen Gesellschaftsdienst, der Bevölkerungsschutz leistet, Blaulichtorganisationen stärkt. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Soldaten, aber was wir viel mehr brauchen, sind Leute in Blaulichtorganisationen und in der Integrationsarbeit, was auch Sicherheitspolitik ist, dass kein Kind mit gebrochenem Deutsch aus der Kita oder mit analphabetischen Kenntnissen aus der Grundschule kommt. Da haben wir 20% allein in Baden-Württemberg. Also, dass wir einen breiteren Gesellschaftsdienst denken. Am liebsten freiwillig, aber wenn wir um die Pflicht nicht herumkommen, dann mit Wahlrecht innerhalb der Pflicht. Und dazu gehört eben auch der Schutz kritischer Infrastrukturen und Üben, gemeinsames Üben mit solchen Ukrainern oder auch aus den baltischen Staaten Fachleuten, die genau sowas können. Mhm. Dass wir also auch intern Übungen haben und da unsere Awareness erhöhen. Denn Deutschland ist das schwache Glied in der NATO, weil wir, ich sag mal, durch die kognitive Kriegsführung, durch Einflussnahme über Fake-Informationen viel anfälliger sind als unsere Nachbarn im Osten und im Norden. Und da müssen wir uns stärken. Und da ist der Nationalsicherheitsrat dran. Aber es ist gut, dass das meiste vertraulich ist. Und ich hoffe nur, dass man auch den Mut hat, unserer Bevölkerung mehr Wahrheit zuzumuten. Diese Woche ist auch der 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann.
Stimmt.
Und ja, Ingeborg Bachmann hat gesagt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und unsere Bevölkerung ist viel weiter als so manche, die im politischen Berlin die Schere im Kopf haben.
Guter, sehr guter Satz. Ich war letztens in Estland, in Tallinn unterwegs. Da gibt es übrigens ein Schulfach namens Desinformation. Da wird relativ früh sensibilisiert für genau die Themen. Und wenn ein Satz für die Esten zustimmt, dann auch der, dass sie sich mit der Wahrheit sehr gut konfrontieren. Da fällt immer der Satz, wir sind nicht besorgt, wir sind vorbereitet, was beeindruckend ist.
Ja, aber das fällt uns ja auch nach wie vor schwer, dieser Blick in den Osten. Wir haben
das wäre meine nächste Frage.
Wir haben ja nun wirklich, das muss man so sagen, auch Schuld auf uns geladen, indem wir uns über viele Jahre hinweg über die Sorgen, Ängste, über die Erfahrungen, auch die historischen Erfahrungen unserer Partner in Mittelosteuropa hinweggesetzt haben. Polen, vor allem die Balten, die uns immer wieder gewarnt haben. Und wir haben das dann als Säbelrasseln abgetan und hysterisch seien sie. Und wir sind cool und wissen mit den Großen, also auch mit Russland umzugehen. Und nach wie vor habe ich den Eindruck, dass uns das Zuhören schwerfällt, dass uns die, sag ich mal so, kritische Selbstreflexion schwerfällt und dass es uns auch schwerfällt, auf andere zuzugehen. Und das macht ja aber auch Führung aus. Denn Führung ist ja nicht nur, dass wir sagen, wir sind die schönsten, besten, klügsten und lauft mal hinter uns her. Führen kann man nur mit guten Argumenten und wenn die anderen einem vertrauen. Da kann man in Richtung Osten auch eine Menge lernen. Aber das gilt nicht nur für die Politik, das gilt für uns alle, für Bürgerinnen und Bürger. Wer interessiert sich denn schon für diese Länder? Sondern wo machen wir Urlaub? Wohin reisen wir? Wohin geht unser Blick? Go East. Das wäre schön. Ich glaube, es würde uns auch helfen, dieses Land sicherer zu machen und auch mehr zum Frieden beizutragen.
Das war ja auch das, was durchklang, als Sie mit Erich Fahrt in dieser Landsrunde saßen und gesagt haben, ich übersetze das mal, wir brauchen die Ukraine eigentlich mehr als Ukraine uns.
Inzwischen.
Genau, inzwischen. Und vielleicht dazu auch eine Frage noch an Sie, Herr Roth. Mhm. Also ich meine, ich habe es eingangs erwähnt, Sie waren viel im Osten von Europa unterwegs. Aber wenn wir jetzt mal auf die Ukraine blicken, diese Woche begann sowas wie die Beitrittsgespräche für das Land. Was wäre denn jetzt so ein visionärer Schritt, wo Sie sagen würden, Mensch, liebe Bundesregierung und auch in Richtung EU, in Richtung Brüssel, traut euch. Was wäre dieser Schritt, um diesem Land zu signalisieren, wir haben verstanden, dass es hier keine normale Situation ist, sondern dass wir uns in einer Ausnahmesituation befinden.
Ja, das ist ja unser Kernproblem in der Innen- und in der Außenpolitik, dass wir so weiter wursteln wie vor Jahrzehnten, als hätte sich diese Welt, als hätte sich dieses Land nicht dramatisch verändert, vor allem auch im Hinblick auf die Akzeptanz der liberalen Demokratie. Und da müssen wir einfach neue Wege gehen. Wir müssen aber auch eine neue Kultur des Verzeihens unter Nachsicht einüben. Das heißt, wir müssen etwas ausprobieren. Aber wenn man auch mal schneller etwas ausprobiert, wenn man etwas wagt, dann können auch Fehler passieren.
Aber was könnte das bei der Ukraine sein?
Ganz, also da hat, finde ich, der Bundeskanzler, wenn er das wirklich so meint, wie er es gesagt hat, finde ich, einen sehr guten, klugen, pragmatischen Vorschlag unterbreitet. Zu meiner großen Überraschung ausnahmsweise mal mit den Franzosen, die ja immer sehr skeptisch waren bei der Erweiterung. Also die Partner, auch wenn sie noch nicht beigetreten sind, schon mal an den Tisch holen, sie in die Strukturen einbinden, sie schon vorzeitig in den Binnenmarkt hineingleiten lassen. Also für jeden Fortschritt geht es ein Stück tiefer. Ich kann die ukrainischen Freundinnen und Freunde in einem Punkt verstehen. Das darf kein Ersatz sein für eine Vollmitgliedschaft. Aber
das hat Zelensky ja gesagt, um das einzuordnen. Er sagt ja in seine eigenen Leute, also alles oder nichts.
Die Verhandlungen waren eine einzige Katastrophe, weil wir sind geschäftsmäßig Freunde. Damit meine ich nicht alleine Deutschland. Das ist die gesamte EU gewesen. Und was ist passiert in dieses Vakuum? Sind China, Russland eingetreten, vor allem auch im westlichen Balkan. Wir haben Länder destabilisiert, die eigentlich dringend Stabilität und Demokratie benötigten. Und das Schlimmste ist, wir haben Glaubwürdigkeit bei den Menschen verloren. Vor allem die jungen, gut ausgebildeten, proeuropäischen jungen Menschen, die haben eine Abstimmung mit den Füßen vorgenommen. Die haben gesagt, wenn die EU nicht zu uns kommt, dann gehen wir in die EU. Und sie können nicht eine Zukunft dieser Länder aufbauen, wenn die junge Generation, die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, die Visionäre, die Träumer, wenn die alle verschwunden sind, die brauchen wir natürlich. Und insofern, glaube ich, muss das ein Deal auf Gegenseitigkeit sein.
Reicht das? Also auch, ich meine, Sie sind sozusagen, sind noch in der SPD, aber nicht mehr im Bundestag. Sie sitzen noch im Bundestag, sind in der CDU. Sie haben sich ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder kritisch gegenüber auch Friedrich Merz geäußert. Also reicht das, was gerade da von uns vorangetrieben wird, oder braucht es da schon noch ein bisschen mehr?
Wir wollen ja, dass wir in Europa das insgesamt unterstützen, weil es muss ja einstimmig sein am Ende. Und wir müssen beschleunigen. Wir können nicht die Ukraine behandeln, wie wir die Westbalkanstaaten behandelt haben, über 20 Jahre, sodass sich dort organisierte Kriminalität und Korruption ausbreiten konnten. Viele junge Leute, wie Michael Roth sagte, gerade dort zutreffend die Region verlassen haben. Und Spoiler und Störer von außen, nicht nur China, nicht nur Russland, auch andere Länder, sich dort breit gemacht haben, auch in Investitionen, die da quasi eine Beitrittserschwernis geschaffen haben. Aber deswegen ist dieser Zwischenschritt sehr wichtig. Nur, und das hat Michael Roth auch gerade gesagt, wir müssen in der Kommunikation klar machen, dass dies kein Ersatz ist, kein etwas anderes, was dann dafür kommt. Denn dieses Misstrauen ist natürlich in der Ukraine da, weil gehofft wurde, dass wir Taurus ausbilden und Taurus liefern. Weil wir deutlich gemacht haben, wir müssen die Ukraine befähigen, auch auf russischem Gebiet wirksam werden zu können, damit sie nicht immer den Brand auf dem eigenen Boden bekämpfen. Und da gibt es sehr viel Misstrauen in der Ukraine. Und da reicht es nicht zu sagen, wir machen diesen Zwischenschritt, sondern das muss auch ganz eindeutig als Zwischenschritt geframed werden. Und da wären jetzt erste Ansätze, und da hat, muss ich den Verteidigungsminister wieder erwähnen, gibt es inzwischen Ausbildungsabkommen, dass die Ukrainer uns ausbilden. Die Europäische Union hat beim Gipfel in Kopenhagen die Ukraine zur Absicherung gerufen. Wir sehen inzwischen, dass die Ukraine Wahlmöglichkeiten hat. Sie kann auch ganz düstere Wahlen gehen. Sie können ein modernes Nordkorea werden, wo sie in den Untergrund gehen, wo sie eine schmutzige Bombe entwickeln oder mehr und sagen, ihr habt uns im Stich gelassen. Sie können aber auch einen Weg gehen mit der Türkei, mit den Golfstaaten und sich ganz anders orientieren. Und ich glaube, unser Interesse muss sein, nicht nur das militärische Wissen zu integrieren, sondern den Freiheitswillen dieser Menschen nicht zu enttäuschen, damit wir auch zeigen, wir sind nicht nur dankbar, sondern wir wissen, mit diesem Wissen umzugehen, um auch Putin klarzumachen, deine permanente Aggression und Diskreditierung der Ukraine bis hin zur Zerstörung von höchst wichtigen in Russland nicht vorhandenen Kulturgütern war erfolglos. Und deswegen, und deswegen sollten wir das parallel unterfüttern, dieses Beitrittsversprechen mit einer klaren politischen Forderung an den Ursprung, an den Aggressor. Und das muss sein, das Existenzrecht aller Nachbarstaaten anzuerkennen und einen Weg dorthin natürlich aufzuzeigen, aber nicht um den Preis von Gebietsabtretungen und anderem in der Ukraine. Und deswegen ist es auch gefährlich, wenn man sich ausschließlich auf diesen Zwischenschritt beruft, so nach dem Motto, das könnt ihr haben, aber dafür tretet ihr dann auch Gebiete ab. Das ist meine Sorge. Bisher ist es noch kein Thema, aber es gibt Kräfte, die in diese Richtung argumentieren. Und das sollte bedingungslos sein.
Es wird natürlich nicht einfacher, auch weil sich ein bisschen was verändert hat mit Blick auf Verbündete. Wir haben jetzt gerade über einen neuen Partner gesprochen, die Ukraine, die, wie wir gerade von meinen beiden Gästen gehört haben, ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Partner für die Europäische Union sein wird. Aber es gibt natürlich auch alte Verbündete, so wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die in Teilen zumindest in den letzten Monaten einen anderen Weg gegangen sind. Der Bundeskanzler Friedrich Merz, der sagte über den US-Präsidenten und den Krieg gegen den Iran, das ist unser nächstes Thema, die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Das ist der Satz von Friedrich Merz. Trump hat nicht lange gewartet mit seinem Konter. Der hat dann gesagt, Merz weiß nicht, wovon er spricht. Und es sei kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht. Der Bundeskanzler, der dachte sich wiederum, Fußball geht immer, vor allem dann, wenn die WM in den USA stattfindet, und kam mit einem Geschenk zum G7-Gipfel. Das schauen wir uns kurz mal im Video an.
We were used to be shut down.
So, this is yours.
Herr Bundeskanzler.
Merci. Ja, Trump 47 stand auf dem Trikot, natürlich in Anlehnung, dass Trump der 47. Präsident der USA ist. Herr Roth, gehört das dazu oder ist das schon auch ein bisschen platt?
Das ist platt und es mag auch für viele peinlich sein, aber ich gehe hier relativ gnädig mit dem Kanzler um.
Hatte er denn in seiner grundsätzlichen Kritik auch recht mit Blick auf Trump und dass es keine Strategie gegenüber dem Iran gab?
Es gibt null Strategie. Oh. Aber wenn man nichts so wie Deutschland an den Hacken hat, wenn man selber weiß, dass man der Zeitenwende, der angekündigten Zeitenwende zu wenig hat folgen lassen, dass wir nach wie vor zu bürokratisch, zu langsam sind, auch im, und dass wir es kaum schaffen, wirklich gemeinsam europäisch voranzukommen. Das haben wir ja jetzt auch wieder in der Zusammenarbeit mit Frankreich schmerzhaft erfahren. Dann kann man nicht die dicke Lippe riskieren gegenüber demjenigen, der nach wie vor sehr unzuverlässig den konventionellen und den atomaren Schutzschirm über uns spannt.
Aber dieses zweigleisig fahren.
Es ist, also, noch einmal, ist, ja. Natürlich liegt mir emotional eine Frau Meloni näher, die auch einfach mal sagt, also weder Italien noch ich selbst bin Bittstellerin, das verbitte ich mir auch. Natürlich ist das sympathisch, wenn man so oft drauf drückt. Mhm. Aber dann muss man eben auch selbst mit richtig großer Geschwindigkeit daran arbeiten, dass wir eben auch ohne die Vereinigten Staaten in Europa unsere Sicherheit gewährleisten können. Und da sind wir halt noch nicht. Und damit will ich ihn überhaupt nicht verteidigen. Ich will nur ihn einfach in ein etwas positiveres Licht tauchen, weil wir natürlich alle erstmal uns fremdschämen und was soll denn das jetzt? Und er hat ja recht, ich würde es noch viel deutlicher sagen, als jemand, der gehofft hat, dass der Hauptfinanzier und der Hauptorganisator von Terror in der Welt, Iran, dass dieses Regime beseitigt wird, bin ich schier fassungslos über die stupide Strategielosigkeit, die offenkundig im Weißen Haus und in der Trump-Administration vorherrscht, dass man jetzt zu einem sogenannten Scheinfrieden, zu einem schändlichen Abkommen kommt, was am Ende nicht mehr Sicherheit, nicht mehr Frieden und mehr Stabilität verspricht, sondern eher mehr Abhängigkeit und vom iranischen System und mehr Freiheit für dieses terroristische Mullah-Regime. Und das finde ich schrecklich.
Ich will das noch ein bisschen einordnen und dann eine Frage an Herrn Kiesewetter stellen. Also im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Entwicklungen. Und wir haben schon vor der Sendung kurz darüber gesprochen, dass sich wahrscheinlich die Straße von Hormuz noch ein- oder zweimal öffnen und schließen wird, bis diese Sendung dann ausgestrahlt ist. Ich will mal einen Satz zitieren von dem Chefunterhändler der Iraner. Der sagte am Dienstag diesen Satz, Zitat, die Straße von Hormuz wird niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht von der Islamischen Republik Iran verwaltet werden. Trump hat den Deal von Barack Obama aus dem Jahr 2015 wiederum schon vor längerer Zeit bezeichnet, mal als den schlechtesten Deal, der jemals verhandelt wurde. Blenden wir jetzt auch gleich mal ein. Trump will ja immer überall der Beste sein. Er musste sich jetzt in dem Ranking der schlechtesten Deals noch vor Obama stellen, oder?
Absolut. Zumal er ja diesen sogenannten schlechten Deal von Obama selbst gekündigt
2018.
hat und damit China und Russland freie Bahn gegeben hat und die Europäer, Frankreich, Großbritannien und Deutschland nur mit Mühe und Not versucht haben, das aufrechtzuerhalten, dass internationale Kontrolle möglich war.
Also dieses aber JCPOA, da war nicht alles schlecht, sagen Sie auch. Obama,
doch, also der, ich selbst war kein Befürworter, aber es war zumindest eine Methode, dass die Mächte im Weltsicherheitsrat und Deutschland, für Deutschland eine Aufwertung, versucht haben, Einfluss zu nehmen. Aber unser Fehler war, ich spreche jetzt nur für Deutschland, dass wir damit das System im Iran stabilisiert haben, ohne der iranischen Opposition ein Gesicht zu geben. Wir uns sehr schwer getan haben, den Terrorfinanzierer Iran in Deutschland einzudämmen. Jahrelang gebraucht, bis wir die Hisbollah gelistet haben, die Blaue Moschee in Hamburg geschlossen haben und vieles mehr. Also wir haben eher mitgeholfen, das System zu stabilisieren. Und die alte Regierung unter Frau Baerbock und die jetzige unter Außenminister Wadephul lehnt es ab, die iranische Opposition so zu empfangen, dass ihr ein Gesicht gegeben wird. Ich meine damit nicht die Leute, die Gestalten, die vor dem Bundestag für eine bestimmte Gruppe werben. Das teile ich auch überhaupt nicht. Aber beispielsweise, dass die iranische Nobelpreisträgerin, als sie noch reisen durfte, keinen offiziellen Termin bekam. Dass der Schah-Sohn, zu dem kann man stehen, wie man will, sich in Berlin mit Farbbeuteln bewerfen lassen muss und keinen Termin bekam, außer im Bundestag. Das sind schon Zeichen, wo wir doch eher versuchen, dem iranischen System eine Brücke zu bauen. Aber ein Imperium baut keine Brücken, sondern sie zerbricht sie oder baut eigene Brücken. Und der große Fehler an dem, was jetzt Trump zugelassen hat, ist eine Kapitulationsurkunde der USA, weil in 13 der 14 Punkte die USA dem Iran Zugeständnisse machen, in Geldsummen, in Abzug aus der Region, was für die Golfstaaten ist.
Also wie erklären Sie sich das? Ich meine, das ist für jemanden, also Sie sind beides Politikexperten, es gibt sicherlich auch einige, die zuschauen, die sich einfach fragen, wie kann sowas passieren? Sind da keine Profis am Werk? Oder?
Ich war selbst vor wenigen Wochen in Washington und habe einen Richtungsstreit mitbekommen. Ein Richtungsstreit zwischen denen im Department of State und im Pentagon, ich sage bewusst Pentagon, die gesagt haben, wir müssen uns hier mit den Europäern kurzschließen. Wir müssen an der Seite Israels schauen, dass Israel hier nicht unter die Räder gerät. Wir haben die Golfstaaten einzubinden, denen wir zu teure Waffen für die iranischen Angriffe geliefert haben und die sich womöglich neu orientieren. Und eine andere Gruppe, die tatsächlich teilweise im selben Raum war, aus der MAGA-Bewegung heraus, sehr Vance-orientiert, die wieder und Hexet, die gesagt haben, es ist ein neues Zeitalter, der Iran arbeitet eng mit China und Russland zusammen. Wir haben Interessen mit China und Russland. Und wenn wir den Iran fair behandeln, dann haben wir einen besseren Zugang nach Beijing und nach Moskau. Und das ist jemand, der, sagen wir, ich versuche, Werte und Interessen in Einklang zu bringen, weder in unserem Interesse, noch entspricht es auch nur in Ansätzen unseren Werten. Es ist gewissenlos, es ist geschichtslos und es gefährdet das, was uns über Jahrzehnte ausgezeichnet hat, wenigstens überall, wo es möglich ist, die regelbasierte Ordnung, die wir 45 uns gegeben haben, in Amerika übrigens, in Kalifornien, die Gründung der Vereinten Nationen, dass wir diese regelbasierte Ordnung ohne Not diesen Schurken und Schergen zur Verfügung stellen und der Iran daraus auch noch profitiert. Wir müssen auch aufpassen, dass die Golfstaaten und Israel sich nicht vom Westen abwenden.
Ja, das ist ein interessanter
Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Das ist das nächste Thema. Dazu auch wieder eine kurze Einleitung und dann eine Frage an Herrn Roth. Also es hat ja interessante Entwicklungen gegeben, auch in der Haltung der USA zu Israel in den vergangenen Tagen und auch zu Premierminister Benjamin Netanyahu. Trump wählte kürzlich erst diese Worte mit Blick auf Israel und den Konflikt mit dem Libanon. Er sagte, Zitat von Trump, zu viele Menschen wurden getötet. Man muss nicht jedes Mal ein Apartmenthaus niederreißen, wenn man jemanden sucht, denn in diesen Häusern sind viele Menschen und nicht alle sind Hisbollah. Sein Vizepräsident J.D. Vance, der hat nochmal nachgelegt und das Video wollte ich Ihnen beiden zeigen, ist jetzt auf Englisch, danach erkläre ich es für unsere Zuschauer auch nochmal auf Deutsch. Wir hören jetzt den Vizepräsidenten der USA, J.D. Vance.
What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
Spannender Satz. Hatten Sie das so auf dem Zettel? Also ich meine, so eine deutliche Veränderung gegenüber Israel in auch der Rhetorik von sowohl dem Präsidenten als auch seinem Vize?
Naja, erstmal hat natürlich Vizepräsident J.D. Vance recht. Die Sicherheit Israels ist ja nicht abhängig von Europa oder von Deutschland, auch wenn wir das eine oder andere getan haben. Aber die Sicherheit Israels und die Freiheit Israels ist abhängig von der Unterstützung der USA. Aber es ist halt wie immer, Trump ist nicht nur ein Zyniker, sondern vor allem natürlich auch einer, der in seinem egomanischen Wahn vor allem erstmal auf sich selber schaut. Und er musste erkennen, dass er mit seiner stupiden Strategielosigkeit beim Krieg gegen den Iran eben auf massive Widerstände im eigenen Land stößt. Und die Akzeptanz von ihm, die ist geschmolzen wie die Butter in der Sonne. Also lässt man auch mal den einen oder anderen Freund in Anführungszeichen fallen. Das ist natürlich für die Sicherheit und den Frieden in Israel eine Katastrophe.
Aber hat er in der Kern, ist da ein Fünkchen Wahrheit dabei? Also ich meine, wenn man jetzt sich das mal anschaut.
Ja, wenn Sie sich mal.
Nein, ganz kurz nur. Also ich meine, wenn man jetzt, Vance sagt ja diesen Satz, der ist ja schon interessant. Trump ist der letzte Präsident der Welt, der noch zu Israel hält.
Also wenn Sie sich mal anschauen, wie die Diskussionen in der Europäischen Union sind, wie sie weltweit sind, wie sich die Vereinten Nationen gerieren, würde ich mich zu diesem Satz sicherlich nicht versteigen. Aber es ist schon auch deutlich, dass, und dabei geht es nicht um Netanyahu und um seine intern rechtsextreme Regierung, aber es geht mir um den Staat Israel, es geht mir um Jüdinnen und Juden. Die Zahl ihrer verlässlichen Freundinnen und Freunde hat in Deutschland, hat in Europa und hat in der Welt dramatisch nachgelassen. Und bevor ich den mit dem Finger auf andere zeige, in dem Fall auf die USA, frage ich mich erstmal, was tun wir, das Existenzrecht Israels zu schützen? Was tun wir für jüdisches Leben? Was tun wir für Jüdinnen und Juden, die ja nicht alle Israelis sind, sondern die hier in Deutschland Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sind? Das sind die Fragen, die treiben mich eher um, als diese taktischen und natürlich auch manchmal etwas provozierend oder beleidigend klingenden Sätze von J.D. Vance. Der spielt ja in einer anderen Liga, auch rhetorisch.
Verstehe ich, aber trotzdem auch an Herrn Kiesewetter die Frage, realpolitisch aus Sicht Israels, jetzt mal alle anderen Themen, die total berechtigt sind, was Sie gerade gesagt haben, Herr Roth, mit Blick auf Verbündete und was können wir eigentlich tun. Aber realpolitisch ist da was dran, dass Netanyahu sich einfach Gedanken machen muss, dass nun mal die USA eben der wichtigste Verbündete sind und man auch aufpassen muss, dass da nicht so ein was entsteht zwischen diesen beiden Ländern, was dann am Ende letztlich Israel auch schadet.
Die israelische Gesellschaft ist sehr gespalten und eine Hauptursache ist die Regierung Netanyahu und die Art und Weise, wie Netanyahu auch in seiner Bevölkerung Pressefreiheit, Justiz und andere Dinge behandelt hat. Und in der Art und Weise, dass er so isoliert ist, dass er mit Leuten zusammenarbeiten muss, denen die Verteidigung Israels egal ist, weil sie sich vorrangig um Tora-Lesungen kümmern. Und andere, die im Grunde genommen all das, was mühsam durch die Vorgänger von Netanyahu auch aufgebaut wurde, zerstört wird, aufs Spiel gesetzt wird. Ich spreche von Ultraorthodoxen und Rechtsextremisten.
Darf ich einen Mann zitieren, den Sie vielleicht auch mit nennen? Ich finde, den Satz muss man einmal gehört haben. Ja. Sie haben ihn sicherlich auf X schon gelesen. Und zwar kommt der von Itamar Ben-Gvir, das ist der Minister für nationale Sicherheit Israels. Und wir blenden den Satz jetzt gleich für unsere Zuschauer auch mal ein. Ich lese ihn aber vor, zum Hintergrund, Sie haben es gerade erwähnt, das ist so ein rechtsextremer, religiös-radikaler Politiker, der hat jetzt vor ein paar Tagen diesen Satz hier geschrieben. Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen 1000 libanesische Mütter weinen. Der gesamte Libanon muss in Flammen aufgehen. Genug mit diesem Ping-Pong im Nahen Osten gewinnt man nicht mit maßvollen Reaktionen und Zurückhaltung. Man muss durchdrehen und auslöschen, den Terror zerschlagen. Es liest sich wie eine Ankündigung für ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Wie sehen Sie es?
Ich will sehr klar sagen, dass Israel durch das Vorgehen der Amerikaner, aber auch durch das eigene Vorgehen neue Schlüsse gezogen hat. Die Regierung Netanyahu hat letzte Woche entschieden, die Zusammenarbeit mit anderen Staaten zu überprüfen und die eigene Abhängigkeit von Zulieferungen anderer, ich spreche auch von Deutschland, von Getrieben für Panzer zum Beispiel, radikal zu reduzieren. Israel wird deutlich mehr in seine eigene Verteidigung investieren.
Aber wie sehen Sie
und die Wahlen, lassen Sie mich das doch hinführen. Gerne. Die Wahlen, die im Herbst stattfinden, geben der israelischen Bevölkerung die Chance, sich von dieser Regierung zu befreien. Aber sie geben der israelischen Bevölkerung nicht die Chance, den Druck von Hezbollah, Hamas und den Houthis und dem wiedererstarkten Iran sich davon zu lösen. Das heißt, wir werden nach wie vor aus Israel heraus erleben, dass sie sich ein sicheres Umfeld schaffen. Wir müssen nur als Europäer darauf achten, dass dies, ich sag mal, nicht nur mit dem Völkerrecht im Einklang ist, sondern dass die radikalen Elemente, ich nenne das bewusst radikale Elemente, auch innerhalb Israels geächtet werden, dass die libanesische Regierung überhaupt sich in ihrer Positionierung noch durchsetzen kann. Sie hat ja Israel gebeten, die Hezbollah zu bekämpfen. Aber es gilt das Übermaßverbot, es gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, dass die Art und Weise, mit wem sich Netanyahu umgibt, das zu einer unverhältnismäßigen, ich sage jetzt mal, Aktion führt, ist keine Reaktion. Und auf der anderen Seite dadurch Israel Unterstützung im Umfeld auch bei uns verliert, weil wir uns gar nicht mehr darum kümmern, wer Ursache und Wirkung war. Der 7. Oktober hatte einen 8. Oktober und daraus ist aus dem Libanon heraus sind 80.000 Israelis umzusiedeln gewesen, übrigens auch Drusen und andere Minderheiten, auch arabische Minderheiten in Israel, dass wir uns gar nicht mehr darum kümmern, sondern nur diese furchtbare faschistoide Sprache hören, diese Vernichtungslogik hören. Und da muss Israel aufpassen. Aber das heißt für uns, daran mitzuwirken, dass der Libanon die Kraft hat, sich von dieser Hezbollah zu befreien. Dass wir mit einer Türkei, das gehört dazu, mit einer Türkei zusammenarbeiten, die Israel extrem kritisiert. Und wir müssen alles tun, dass nicht wiederum von der Türkei Muslimbrüder unterstützt werden. Also es ist alles viel komplizierter. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht selber dieser Schwarz-Weiß-Rhetorik verfallen, in der umgekehrten Richtung.
Ich stimme Ihnen zu, man muss diesen Satz allerdings kennen, weil das, ich meine, ja, wäre so
furchtbar.
Als, ja, genau, teile ich, also, völlig. Wir müssen uns ja nur vorstellen, was wäre, wenn wir so einen Innenminister hätten in Deutschland. Vielleicht noch nur einen Satz noch dazu, bevor wir dann schon zu unserem letzten Thema auch kommen. Also ich fand das interessant, was Herr Kiesewetter gerade gesagt hat, weil letztlich, wenn ich Sie richtig verstehe, heißt es, Israel schadet sich ja auch ein Stück weit selbst mit solchen Leuten. Also was könnte denn die Rolle Deutschlands in Zukunft sein, wenn man auch klar machen will, mit solchen Leuten wollen wir nicht zusammenarbeiten, aber natürlich bleiben wir trotzdem an der Seite Israels. Wie schwer ist dieser schmale Grat?
Ich finde den gar nicht so schwer.
Also hier fordert jemand die Auslöschung vom Libanon.
Der ist Teil, und das muss in aller Deutlichkeit natürlich auch verurteilt werden. Das ist schändlich und beschämend. Solche Sätze, da hoffte ich, dass wir die nie wieder aus dem Munde eines demokratisch gewählten Politikers hören müssen. Das ist schändlich. Aber gleichzeitig erwarte ich natürlich auch von uns, dass wir verstehen, dass die Menschen in Israel nur dann in Sicherheit oder in Freiheit leben können, wenn der Terror mit Stumpf und Stiel beseitigt wird. Und dass wir diesen Kampf gegen den Terror natürlich im Einklang mit israelischem Recht und Gesetz und mit dem internationalen Recht natürlich auch unterstützen. Und es kann keinen Frieden geben, wenn in unmittelbarer Nachbarschaft von Israel Hezbollah, Houthis, Hamas und der Iran weiterhin ihr furchtbares Unwesen treiben. Also wir müssen als Deutsche lernen, was Sicherheit für die Menschen, die in Israel leben und arbeiten, konkret bedeutet. Und da haben wir, glaube ich, die größte Schwierigkeit, das nachzuvollziehen. Und am Ende wäre es auch schon eine große vertrauensbildende Maßnahme, wenn wir bei aller gebotenen Kritik an der israelischen Regierung, die ich ja auch teile, Jüdinnen und Juden in Deutschland, die unsere Bürgerinnen und Bürger sind, die hier leben, arbeiten und lieben, dass wir denen das zugestehen, worauf sie einen Anspruch haben, nämlich in Freiheit, in Würde, in Sicherheit leben zu können. Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich mir aber den krassen Antisemitismus in Deutschland anschaue.
Sie haben es in den sozialen Medien angesprochen, bei einem Ihrer Posts.
Ja, der ja ganz, ganz viel auch mit Hass auf Israel zu tun hat. Dann würde sich auch manche notwendige Kritik an der israelischen Regierung ganz anders anhören.
Letzter Punkt, eigentlich ein guter Übergang. Lassen Sie uns noch kurz über die AfD sprechen. Ich habe es ja eingangs angekündigt, dass dieses innenpolitische Thema mehr außenpolitische Relevanz hat, als man so glaubt. Um das auch noch mal ein bisschen zu erklären, die AfD, beziehungsweise ja, im September finden in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen statt. Die AfD dort liegt bei ungefähr 41%, wenn man das mal umrechnet in Sitze, dann könnte die AfD dort vor einer absoluten Mehrheit stehen, könnte dort in diesem Bundesland alleine regieren. Herr Roth, Sie haben gesagt, die Brandmauer, sie hält nur, wenn man auch in einer Koalition ist, die wirklich professionell regieren kann und will. Und dann eben dieser interessante Satz, wir machen Politik noch so wie vor 40 Jahren, aber irgendwann wird ein CDU-Kanzler eben nicht mehr durch einen SPD-Kanzler ersetzt. Jetzt meine Einschätzung, also man hört von CDU und von SPD, finde ich, schon sehr klare Aussagen in Richtung AfD. Es gibt ein Pamphlet der CDU, das werden Sie kennen, völkisch-antisemitisch wird die AfD bezeichnet. Nur was folgt eigentlich daraus? Also Sie sagen, wenn ich Sie richtig verstehe, man kann die AfD noch wegregieren, aber wird das noch reichen?
Das wird ganz schwer, weil inzwischen die Verdrossenheit an der liberalen Demokratie und nicht nur die Verdrossenheit an der Ampel und an der sogenannten Großen Koalition, also an CDU, CSU und SPD, inzwischen ja nicht mehr alleine vorherrscht, sondern wir haben einen Verdruss wirklich an dieser Demokratie. Und das ist halt ein grundlegender Unterschied zu den politischen Entwicklungen vor 30 oder vor 40 Jahren, wo man einfach eine schlechte Mitte-Rechts-Regierung durch eine bessere Mitte-Links-Regierung ersetzen konnte und natürlich auch umgekehrt. Aber darum geht es eben nicht mehr. Und ich habe ja nun selber in der Ampel mitgelitten, für die ich mich immer eingesetzt habe. Ihr klägliches Scheitern hat ja nicht nur von von SPD, FDP und Grünen einen hohen Preis abgefordert, sondern im Prinzip auch von der Demokratie, so wie wir sie haben. Und mir scheint, dass die jetzt Regierenden, CDU, CSU, SPD, in dieselben Fallen stolpern, dieselben Fehler machen, wie vorher auch die Ampelregierung unter Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und da könnte ich ja jetzt einfach sagen, ja, es interessiert mich nicht mehr. Aber es interessiert mich natürlich, weil ich ein Interesse daran habe, dass diese liberale Demokratie überlebt. Und insofern reicht es nicht, wenn wir ständig über eine Brandmauer reden, wo wir aber das Handwerkszeug der guten Regierungsführung, große Lösungen auf den Weg zu bringen, die vielleicht auch wieder diese Gesellschaft versöhnen mit dieser liberalen Demokratie, die uns ja so wichtig ist, die uns am Herzen liegt, wo wir da auch einen Beitrag zu leisten. Und das fehlt mir.
Handwerkszeug, ich habe jetzt nicht rausgehört, Verbotsverfahren, das haben Sie wiederum schon vor ein paar Jahren, also zumindest mal mit in den Raum gestellt. Also wäre das ein Handwerkszeug, was man auch anwenden könnte, wenn man die richtigen Beweise dafür hat, zumindest in einigen Bundesländern?
Sehen Sie, jetzt sind Sie selbst auch Opfer falscher Rhetorik geworden.
Warum?
Weil es nicht um ein Verbotsverfahren geht, sondern um ein Überprüfungsverfahren.
Ja, das stimmt.
Und meine Partei hat damals sofort, als die ersten Anregungen kamen, ich war einer der 7 Erstunterzeichner in meiner Fraktion für ein Überprüfungsverfahren, sofort gesagt, keine Konkurrentenbeseitigung, kein Verbotsverfahren.
Nee, aber ein Überprüfungsverfahren kann zu einem Verbotsverfahren.
Ja, aber das ist doch das Entscheidende.
Ja, das,
denn wenn Sie
klar.
mit einem Verbotsverfahren anfangen.
Sehr spitz finde ich einen kleinen Fehler.
Herr Sandmann, das ist kein Fehler. Nein, es ist hochentscheidend. Ja. Ja. Weil es darum geht, dass am Ende eine Demokratie entscheidet und nicht ein Verfahren beginnt mit der Schere im Kopf. Und das können Sie überhaupt nichts für, weil das durch die Führung meiner Partei bewusst in diese Richtung geframed wurde. Und dann kommt erschwerend dazu, dass meine Partei bereits am Holocaust-Gedenktag letzten Jahres die Brandmauer eingerissen hat, weil wir ohne jede Not aus Angst vor den Vorkommnissen in Magdeburg und einigen anderen Vorkommnissen geglaubt haben, dass wir nur dann gewinnen können, wenn wir das Leitthema des Hauptgegners, nicht des Hauptkonkurrenten übernehmen, nämlich antimigrantische Einstellung. Und dann haben wir am Holocaust-Gedenktag, als morgens der Herr Schwarzmann noch sprach und über den Tod seiner Geschwister 1941 sprach und dass heute seine Enkel und Urenkel nicht sicher leben, haben wir am selben Tag dem Geschäftsführer der AfD die Möglichkeit gegeben zu sagen, heute ist ein historischer Tag und wir stutzten. Und er sagte, die Brandmauer ist gefallen. Und deshalb geht es wirklich darum, dass die Bundesländer von sich aus, die ja ganz unterschiedliche Erkenntnisse also haben,
Bundesrat zum
prüfen, dass der Bundesrat eine Initiative macht. Und wenn am Ende da steht, ist okay. Und ich will noch einen drauflegen. Ich hielte es sogar aus Sicht der AfD für sinnvoll, ein Überprüfungsverfahren zu machen, dass sie sich nämlich von diesen Kräften, die diese Partei usurpiert haben, Rechtsextremisten, Faschisten, welche die Sprachrohr und Handlanger Russlands sind, gegen Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung, die ein geklittertes Geschichtsbild haben, dass sie sich von denen befreien. Aber diese Partei ist längst in dieser Macht drin. Und ich kann nur hoffen, dass die Union die Kraft aufbringt, sich nicht verführen zu lassen, weil wir in der Union nicht nur die klassische Union der Westbindung, Adenauer und Kohl geprägt haben, sondern in den neuen Ländern den Namen CDU übernommen haben von einer Partei, die sich immer bereitwillig der Führung der Partei der Arbeiterklasse unterstellt hat und dann Jahre gebraucht hat, den Acquis, die Westbindung, der CDU aus dem Westen mühsam zu erwerben. Und da liegt noch viel Aufarbeitung vor uns.
Ich will gerne dem Kollegen oder dem ehemaligen Kollegen auch nochmal beispringen, warum hier saubere Argumentation so wichtig ist. Weil ich gelegentlich den Eindruck habe, dass anständige Demokratinnen und Demokraten, denen meine volle Sympathie gilt, aber aus ihrer Hilflosigkeit heraus auch wirklich meinen, dass mit einem Verfahren zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der AfD die Probleme schon gelöst seien. Das greift viel zu kurz.
Das glaubt doch niemand. Also Entschuldigung.
Naja,
also,
es gibt auch in meiner Partei und bei vielen Menschen die Annahme, wir müssten die verbieten. Erstmal, wir können sie gar nicht verbieten. Ja, das Verbot betreibt das Bundesverfahren, das dauert Jahre und kann auch dauern. Notwendige politische Veränderungen, eine klare politische Haltung, wie sie Roderich Kiesewetter eben auch beschrieben hat, ersetzen. Davor warne ich nur. Klar. Also ich bin für so ein Überprüfungsverfahren, aber das ist nur ein Baustein.
Gute Regierungsführung.
Ganz viel.
Gute Regierungsführung, die wünschen wir uns, glaube ich, alle. Aber die Umfragen.
Ja, und wünschen sich eben auch Menschen, die nicht die in Reinkultur Faschisten oder Rechtsextreme sind.
Ich glaube, was mich nur wundert, ist, dass die Parteien der Mitte bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Und ja, ich stimme Ihnen zu, man muss da sehr genau sein, was man eigentlich sagt. Also es fehlt mir nur die Konsequenz. Also es ist sozusagen eine große Ankündigung, die gemacht wird. Und dann sagt man, ja gut, aber wir haben jetzt alles gesagt. Also die Leute müssen ja jetzt wissen, wenn sie diese Partei
die Bedürfnisse der Menschen lösen. Ja? Das heißt bezahlbare Wohnungen, das heißt sichere Gesundheitsversorgung, das heißt gute Verbindungen, auch im öffentlichen Personennahverkehr. Und vor allen Dingen eines, ich bin sehr oft, ich war die Woche in Magdeburg und in Dresden, den Leuten die Wahrheit zumuten, mit ihnen reden. Ich erlebe oft welche, die sagen, ja, mit uns redet man nicht. Und wir sollten auch, ich sage das jetzt als Union, nicht sagen, es ist ein Gütezeichen, wenn auf dem Podium die AfD nicht vertreten ist. Wir müssen sie stellen. Wir müssen ihre Argumente entlarven. Wir müssen zeigen, auf welch dünnem Eis die stehen und in ihren törichten Rotationen im Grunde genommen das Eis zum Schmelzen bringen. Wir müssen sie sich selbst versenken lassen durch ihre Fehlargumentation. Aber wenn wir uns nicht mit ihnen auseinandersetzen, dann greifen sie Raum. Und wir werden diesen Faschismus nur brechen, aber auch den Faschismus von links, das klang ja vorhin auch durch, wenn wir uns argumentativ wappnen und die Auseinandersetzung suchen. Ja. Sonst schwächen wir uns selbst mit Selbstbeschränkung und dann haben die anderen Raum. Und diesen Raum müssen wir mit einem Freiheitsgefühl und einer guten Emotion für unser Land verbinden.
Ich bedanke mich jetzt schon mal bei meinen beiden Gästen, bevor wir dann in eine ganz, ganz schnelle Schnellfragerunde noch kommen, wo Sie ganz kurz nur antworten müssen. Und vielleicht gibt es da ja noch ein paar Unterschiede, die wir noch herausarbeiten können zwischen Michael Roth und Roderich Kiesewetter. Also erst einmal vielen Dank, Herr Roth, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne.
Und vielen Dank, Herr Kiesewetter. Vielen Dank für diese sehr, sehr interessanten Ausführungen und das sehr gute Gespräch jetzt auch gerade zum Schluss. Also die Schnellfragerunde an Sie beide. Wo irrt sich der jeweils andere in seiner Parteizugehörigkeit? Herr Roth, Sie zuerst.
Also ich finde, es fällt mir schwer, bei Roderich Kiesewetter davon zu sprechen, dass er sich irrt. Nein, vielleicht irrt er sich in seinem Musikgeschmack, den kenne ich zu wenig.
Herr Kiesewetter.
Wir irren uns darin, dass wir uns zu wenig zumuten. wir hätten gemeinsam mehr erreichen können. Und wir werden auch noch das eine oder andere bewegen müssen.
Okay. Was braucht es in Ihrer jeweiligen Partei für einen echten Aufbruch? Was braucht es in der CDU jetzt?
Mut zur Zumutung, aber auch klares Bekenntnis und keine Gefallsucht.
Bei Ihnen? Führung und den Versuch, linke Politik neu zu erklären und sich nicht in diese Diskussion einzulassen. Wer heute neue Wege sucht, ist ein Verräter an linken Idealen.
Ich glaube noch an das Comeback der Volkspartei, wenn
wir noch besser werden, als wir jetzt sind.
Wenn wir endlich wieder was wagen und aus der Sachzwangslogik ausbrechen. Wie lösen wir die künftigen Herausforderungen beim Thema Migration und Asyl?
Deutlich machen, dass Deutschland ein weltoffenes und vielfältiges Land ist, aber dass dazu zwingend gehört, dass Werte anerkannt und gelebt werden. Und das darf nicht nur ein abstraktes Bekenntnis zum Grundgesetz sein.
Wie sehen Sie es?
Dass wir nicht nur über Migration reden und wie man sie verhindert, sondern indem wir über die Menschen hier sprechen und Integrationsarbeit verbessern und Bildung verbessern. Und auch dazu beitragen, dass sich Menschen, die hierher gekommen sind, gebraucht fühlen, anerkannt fühlen und die anderen auch bereit sind, von ihnen zu lernen. Und dass wir Schulen, die wir haben, mit teilweise 20, 25 verschiedenen Nationen, wir als internationale Schulen begreifen und damit als Chancen.
Letzte Frage, damit die deutsche Wirtschaft nicht den Bach runtergeht, braucht es jetzt?
Mehr Innovation und die Bereitschaft zum Risiko. Wer hinfällt, darf nicht auf Dauer gebrandmarkt sein, sondern wir brauchen eine neue unternehmerische Kultur, abgefedert durch eine gute Gesetzgebung.
Mehr Wagemut, weniger Bürokratie, mehr Leidenschaft und auch eine Toleranz gegenüber Fehlern, die natürlich auch gemacht werden.
Ja, ja, das war Folge 5. Nochmal vielen Dank an Sie beide. Sie merken es vielleicht, es ist warm hier im Studio. Es ist Ende Juni, deswegen nach einer Stunde sind wir jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Und nicht nur am Ende dieser Sendung, sondern auch am Ende von Staffel 1. 5 Folgen haben wir aufgezeichnet. Ich will noch mal ganz kurz alle Gäste nennen, die hier zu Gast waren. Es waren Kevin Kühnert, Charles Barr, Mina Seitze, Peter Altmaier, Maren Jasper-Winter, Simon Osifo, Düsen-Tekkal, Katrin Göring-Eckardt und heute Roderich Kiesewetter und Michael Roth. Ich möchte mich bedanken
bei einer illustre Mischung,
finde ich auch, bei meinen ganz lieben Kolleginnen und Kollegen und allen, die mitgeholfen haben an dieser großartigen Sendung. Jelal Chaka, mein Produzent, der mich die letzten 6 Monate begleitet hat. Bilal Nasirullah, der die Kamera hier übernommen hat und auch so etwas ist wie der Creative Director dieser Sendung. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei Kivon Media bedanken, die dieses Format möglich auch gemacht haben, dass wir hier in diesem wunderbaren Studio auch aufzeichnen konnten. Und von meiner Seite, ich freue mich sehr auf Staffel 2, hoffentlich im Herbst. Wir haben mit dieser Sendung einige Erfolge gehabt. Sie werden sich erinnern, gleich in der ersten Staffel haben wir es geschafft, ohne zu übertreiben, in jede deutsche Zeitung zu kommen. Sogar die Tagesschau hat über uns berichtet. Darauf sind wir sehr stolz, weil das hier ist ein kleines Team. Und wir haben wirklich einiges an Reichweite geschafft. Und nicht nur Reichweite, darum geht es auch heutzutage, aber vor allem um Inhalt. Und den gab es hier an diesem Tisch. Es gab gute Gespräche, sachliche Gespräche, kontroverse Gespräche. Und genau so soll es weitergehen. Deswegen hoffe ich, dass ihr uns verbunden bleibt. Bis zum nächsten Mal. Das war Berlin Sandmann. Macht's gut.